Podcast eines Fotoproduzenten.
Hallo Sebastian. Mir gegenüber sitzt gerade der Sebastian Kaulitzki. Einige kennen ihn vielleicht, weil er ein relativ umfangreiches Microstock-Portfolio auch hat mit ca. 25.000 Bildern.
Das stimmt.
Zusätzlich hast du sicher auch noch bei einigen anderen Agenturen eine Menge Bilder. Das Besondere an dir ist, weswegen ich mich auch freue, dass ich dich hier habe, dass du innerhalb dieser Nische der Microstock-Fotografie in Anführungszeichen nochmal eine Nische hast, und zwar die 3D-Renderings, und innerhalb dieser Nische nochmal eine Nische, und zwar die, ich sag mal, medizinisch akkuraten 3D-Renderings.
Genau, das stimmt. Ja, das stimmt.
Deswegen stell dich doch erstmal kurz vor für die Hörer, die dich nicht kennen. Wer bist du, wo kommst du her, wie hast du angefangen?
Ja, mein Name ist Sebastian Kaulitzki, ich bin Inhaber der Cypro. Wir produzieren, wie du schon erwähnt hast, Microstock-Animationen und Illustrationen, alles 3D-Renderings. Und ich habe 2006 eine Broschüre gestalten wollen und bin dann über die Stockagenturen gestolpert.
Also hast Bilder gesucht
als Kunde? Genau, ich habe als Kunde Bilder gesucht. Und da ist mir aufgefallen, dass dort 3D-Renderings verkauft werden. Und das ist was ich seitdem ich 14 bin, mache und auch gut kann und auch schnell kann. Und da konnte ich mir aber zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, dass das jemand kauft. Aber es war noch eine Zeit, wo man bei speziell Fotolia die Verkaufszahlen sehen konnte. Und da habe ich mich doch sehr gewundert, wie viele teilweise tausende Maler sich so ein Rendering verkauft hat. Habe dann hochgerechnet und für mich dann einfach mich entschieden, das probierst du auch. Und habe dann mich bei Fotolia beworben, wo ich auch, glaube ich, zuerst angenommen wurde, dann bei Shutterstock. Das hat damals noch relativ lange gedauert, der Prozess. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Und habe dann meine ersten Bilder hochgeladen. Das war noch neben einem Angestelltenverhältnis.
Wann war das zeitlich ungefähr?
Das war 2006. Mhm. So im Juni war das, genau.
Okay.
Juni 2006. Und ich war dann aber total geflasht. Ich habe meine ersten 10 Bilder hochgeladen. Bei Shutterstock wurde ich dann angenommen zum Beispiel und hatte am nächsten Tag 40 Verkäufe. Und das war für mich so eine Offenbarung. Und ich habe dann viele Monate lang, ich glaube 4 oder 6 Stunden in der Nacht geschlafen und habe den Rest der Zeit wirklich nur richtig viele Renderings produziert.
Und hast du da gleich gesagt, ich mache auf jeden Fall hier medizinische Themen, oder was waren deine ersten Motive?
Also mein Gedanke dahinter war, ich versuche einfach das zu machen, was die Fotografen nicht können. Und da waren es auf der einen Seite abstrakte Motive, die damals sich noch wie geschnitten Brot verkauft haben.
Also man könnte Hintergründe
zum Beispiel oder irgendwas, eine abstrakte 3D-Form, Fraktale. Mhm. Man konnte im Endeffekt jeden Scheiß verkaufen. Das ging doch wie geschnitten Brot. Das ist natürlich heute anders und das ist auch gut so. Dann habe ich eben medizinische Illustrationen gemacht, vorwiegend der menschlichen Anatomie oder auf Mikroebene, Zellen, Viren, Blutkörperchen und Space habe ich auch viel ausprobiert.
Weltraum und so.
Genau, genau.
Lass mal einen Schritt zurückgehen. Du meinst, du hast seit 14 gemacht 3D. Wie bist du da reingekommen? War das
über die Spielebranche? Ich habe mit Level Design für den Unreal Editor, ich weiß nicht, manche werden es vielleicht kennen, aus der Unreal Engine, einer der bekanntesten Computerspiele-Engines, habe ich Level designt und bin dann aber relativ schnell zum 3D-Modeling gekommen und so zu 3ds Max, wo ich auch immer noch heute drin arbeite. Und so bin ich dann in den Bereich 3D-Rendering, 3D-Modeling und Animation gekommen.
Wie viel Vorlauf hattest du? Also Erfahrung in Jahren, bis du halt hochgeladen hast 2006?
8 Jahre.
Mhm. Und hattest du vorher, also beim Hochladen, dann vorher auch schon medizinische Motive gemacht? Oder dachtest du einfach, das bietet sich jetzt an?
Also ich sag mal so, wenn man als 3D-Artist arbeitet, sei es nun als Hobby oder auch beruflich, und man befasst sich mit Character Modeling, dann befasst man sich zwangsläufig auch mit der menschlichen Anatomie.
Weil du die Bewegungspunkte setzen musst und so?
Ja, das nicht mal unbedingt. Aber wenn man den Körper modelliert, geht es ja darum, was ist Knochen, was ist Muskulatur, was ist Fett. Und das zeichnet sich ja alles an der Oberfläche, an der Haut wieder. Man sieht ja ab Knie auch die Kniescheibe, man sieht bestimmte Sehnen, man sieht bestimmte Knochen, je nach Statur des Menschen. Und so hatte ich schon immer meine Bücher Anatomy for Artists oder Vergleichbares im Schrank und habe mich auch schon immer für Anatomie interessiert und auch damit befasst.
Und wie viel hast du im ersten Jahr hochgeladen ungefähr? Wie viele Bilder?
Ich glaube, mein Schnitt waren so 200 bis 400 Bilder je Monat. Das ist immer total abhängig davon gewesen, in welcher Phase man gerade war. Wenn man natürlich einmal das Skelett vom Menschen modelliert hat, was sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, dann konnte man damit sehr, sehr viele Illustrationen machen. Man konnte das Skelett in unterschiedliche Posen bringen. Man konnte das Skelett dann insofern verändern, dass man zum Beispiel ein arthritisches Knie dargestellt hat oder Arthrose in den Fingern oder man hat Rückenschmerzen dargestellt oder man ist ganz normal nur auf die Anatomie gegangen, Knieanatomie, Halsanatomie, Rücken, man hat die Wirbelsäule isoliert dargestellt. Also es ergeben sich dann ja, wenn man einmal diese große Zeitinvestition hatte in das Modell, dann hat man natürlich sehr viele Möglichkeiten,
da was zu gestalten. Ich arbeite ja auch schon seit einer Weile mit einem 3D-Artist zusammen. Wenn du jetzt meinst, 200 bis 400 Bilder pro Monat, das ist für 3D schon relativ viel.
Ja, ich war schon immer extrem schnell und ich wusste schon immer, wie kann ich gewisse Prozesse sehr effizient gestalten, von der Zeit her effizient. Und heute ist es umso wichtiger. Früher habe ich noch mit einem einfachen Renderer innerhalb von 3ds Max gearbeitet, dem Standardrenderer. Damit lässt sich sehr schnell rendern. Es ist dann aber auch von der Qualität her eher simpel. Sobald es dann aber darum geht, dass man wirklich ein ausgefeiltes Lighting hat, eine gute Beleuchtung und auch sonst aufwendige Effekte, wie zum Beispiel eine Tiefenunschärfe, wenn man sie jetzt nicht unbedingt in Photoshop faken möchte. Da nutze ich jetzt heute V-Ray und da steigt die Renderzeit ja enorm. Also von einem Standard-Rendering-Bild, was dann vielleicht eine Minute gedauert hat, kann das dann auf einem einzelnen Rechner mal schnell bis zu 2 Tagen dauern, bis ein Bild berechnet wird. Und ich habe aber immer darauf geachtet und das auch im Hinterkopf gehabt, ich möchte weiterhin 200-300 Bilder im Monat produzieren, also muss ich den Prozess irgendwie so gestalten, dass das Rendering nicht allzu lange dauert. Das macht dann die Erfahrung. Da muss man dann gucken, wie macht man das.
Ja, zur Technik kommen wir gleich nochmal. Hast du dann gleich beim Hochladen gesagt, so, ich gründe jetzt auch meine dazugehörige Firma oder lief das eher so noch als Hobbyprojekt eine Weile?
Ich hatte schon 2005 meine Firma gegründet, damals aber noch mit einem ganz anderen Ansatz. Ich wollte eigentlich alles machen. Ich wollte im Bereich Werbung machen, Print, Online, Web, 3D-Modelle und Animationen für die Computerspielebranche, fürs
Rendering. Aber sie hatte schon den Namen Science
im... Nein, da hieß es noch alles ganz anders. Genau, das war noch alles was ganz anderes. War natürlich viel zu breit gefächert und irgendwann hat man dann halt verstanden, ich zumindest, dass man sich spezialisieren muss und das ist dann mit der Zeit passiert, eigentlich innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum. Ich habe dann gesehen, ich habe ja am Anfang halt so 1, 2, 3 verschiedene Themen bedient in den Stockagenturen. Und da habe ich dann gesehen, Medizin geht richtig gut. Und es gibt da auch nichts, oder zu dem Zeitpunkt gab es da nichts. Und so habe ich mich da vollkommen drauf konzentriert, habe die Firma umbenannt und alles darauf spezialisiert.
Du hast ja also bei Fotolia den Rubin-Status, ne?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht
mehr. Doch, gestern nachgeschaut. Ja. Also dann... Das heißt, du musst mindestens 250.000 Downloads haben.
Ja.
Ne? Ja. Okay. Und dann dazu noch die von den anderen Agenturen.
Genau, also ich glaube, ich habe das mal irgendwann zusammengerechnet. Das sind mittlerweile, glaube ich, irgendwas um die 1,5 Millionen Verkäufe. Der größte Teil geht natürlich durch die Subscriptions auf Shutterstock.
Und welche Agenturen belieferst du alle insgesamt jetzt?
Das hat sich über die Jahre sehr reduziert. Einerseits, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, auf der anderen Seite, weil die Royalties in einen Bereich gesunken sind, der für mich nicht mehr akzeptabel war. Und mittlerweile sind es Shutterstock, Fotolia, Dreamstime, 123RF, Canstock, Creestock und im Endeffekt Getty Images über die Science Photo Library, was allerdings zum größten Teil ein exklusives und abgespaltenes Portfolio ist. Und nichts mit den Microstock-Illustrationen zu tun hat.
Kommen wir auch gleich nochmal dazu.
Ich bin noch auf iStock, dort habe ich aber, glaube ich, schon seit ein paar Jahren nichts mehr hochgeladen.
Von den Altbestand laufen lassen?
Genau.
Okay. Wenn ich das richtig verstehe, war das dann so auch ab 2006 oder 2007 dann deine Haupteinnahmequelle, die Stockverkäufe?
Genau, das ging relativ schnell. Ursprünglich war mein Gedanke, gut, es läuft, dann kann ich dann vielleicht irgendwann meine Miete von bezahlen oder das ist ein nettes Nebeneinkommen. Aber ich war schon immer sehr ehrgeizig und ich habe auch richtig Gas gegeben und es ging dann, glaube ich, nach 3 Monaten war ich dann so weit, dass ich dann meinen Lebensunterhalt komplett davon bestreiten konnte.
Und von Anfang an war das eine bewusste Entscheidung, nicht exklusiv bei einer Agentur zu sein, oder war das einfach Unwissenheit, dass es sowas gibt?
Nee, ich wusste schon, dass es das gibt, aber es hat mich da auch phasenweise immer mal wieder, mal mehr, mal weniger mit beschäftigt, weil es natürlich auch für mich irgendwo eine Zeitersparnis gewesen wäre, gerade am Anfang, wo man dann das Keywording noch alleine gemacht hat. Und aber ich habe mich schon bewusst dafür entschieden.
Einfach um mehr Risikostreuung.
Ja, do not lay all eggs in one basket. Ja. Das war meine Devise und ich bin, glaube ich, dann teilweise ein sehr zwiegespaltener Mensch, manchmal sehr risikofreudig und manchmal aber auch sehr auf Sicherheit bedacht. Also ich habe da so zwei Persönlichkeiten in mir drin und das war dann mir zu viel Risiko, alles wirklich auf eine Karte zu setzen.
Und welche Motive würdest du sagen, weißt du ja vermutlich, welche Themen gehen innerhalb, also das ist ja nochmal ein Unterbereich, innerhalb dieser medizinischen Renderings laufen am besten?
Schmerzen, Krebs, alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, Gehirnaktivität, Alzheimer, Babys, im Speziellen Embryonen und Föten. Das sind so dann die Klassiker, so Makroaufnahmen, Blutzellen, Fettzellen, allgemeine generische Zellen, die auf eine konzeptionelle Art und Weise dargestellt werden, Viren. Aber es ist immer so, je spezieller man wird, desto weniger Verkäufe findet man. Also wenn man ein Virus so darstellt, wie sich der Normalbürger ein Virus vorstellt, dann ist es immer gut. Und wenn man hingeht und man macht irgendein H1N1-Virus und das Thema ist gerade natürlich aktuell, dann kann das auch super funktionieren. Aber wenn man dann wirklich hingeht und ganz spezielle Viren macht, die vielleicht gerade auch nicht aktuell sind und es ist nicht gerade eine Schweinegrippe oder so, dann findet das eher weniger Verkäufe.
Du klingst manchmal schon so ein bisschen so halb wie ein Mediziner.
Ja.
Du hast dich ja auch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast schon den Anspruch, dass deine Bilder sowohl medizinisch, anatomisch und so weiter korrekt sind. Ne?
Genau, absolut. Also das war vielleicht von Anfang an auch immer mein Anspruch, den ich aber selber natürlich mangels Wissen nicht immer habe erfüllen können und habe auch sicher am Anfang einiges falsch gemacht. So dass man auch irgendwann entschieden hat, okay, heute kann man es besser, man kann diese Bilder ersetzen und man löscht die dann aus den Portfolios. Man lernt selber wahnsinnig viel dazu. Ich habe mich auch sehr für das Thema interessiert, hat auch seine Schattenseiten. Ich war, glaube ich, mehrere Jahre lang ein ziemlicher Hypochonder. Mein Hausarzt hat immer gesagt, ist vollkommen normal. Hauptsache, du findest dann irgendwann deinen Weg da raus. Aber es hat jeder Medizinstudent. Im ersten Semester bildet man sich 60 Krankheiten ein, weil man hat eine ganz andere Sensibilität. Man weiß einfach mehr. Man weiß, wenn es mal hier irgendwo zwickt oder zwackt, das kann dies sein, das kann das sein. Und dann überdramatisiert man das vielleicht. Und mit der Zeit hat man natürlich selber ein ziemliches Wissen, was das angeht, aufgebaut. Und heute ist es halt so, wir haben mehrere Mediziner für uns arbeiten, die dafür sorgen, dass wirklich anatomisch alles korrekt ist.
Wie war die Entwicklung bis dahin? Also sind da beispielsweise Ärzte auf dich zugekommen und sagen, ja, das stimmt alles nicht, was du da renderst? Oder hast du aktiv eine Ausschreibung gemacht und Medizinstudenten angeworben? Oder?
Also es ist ganz, ganz, ganz selten. Das sind wirklich in den vielen Jahren ein-, zweimal der Fall gewesen, dass jemand gesagt hat, da stimmt was nicht hundertprozentig. Und ich habe schon konkret suchen müssen. Das war eine lange, lange Suche. Ich habe alle deutschen Unis abgeklappert und mit den Profs gesprochen. Die haben in der Regel keine Zeit oder können nicht für Andere Firmen arbeiten, da sie schon auf der Payroll von großen Verlegen zum Beispiel stehen. Oder sie arbeiten einfach 12 Stunden am Tag und haben dann einfach keine freie Zeit mehr. Und ich habe dann übers Internet habe ich dann Leute gefunden, die da sehr versiert sind und die da auch helfen können. Und in der Regel sind das dann auch eher die Fachärzte oder die Anatomie-Dozenten, die da wirklich fit sind und die mehr dazu beitragen können als zum Beispiel ein Professor, der vielleicht schon ein paar Jahre nicht mehr so ganz in der Materie drin ist.
Und wie stark bindest du die Ärzte in den Entstehungsprozess ein? Fangen die, also geben die dir sogar schon Themen vor, so nach dem Motto, dazu fehlt was? Oder zeigst du denen fertige Bilder und die sagen, das muss korrigiert werden? Oder wie ist da so der
Gang? Nee, also sie arbeiten direkt im engen Kontakt mit den 3D-Artists zusammen. Und das schon bei der Entstehung der 3D-Modelle. Also es ist dann wirklich, man macht einen ersten Entwurf und in der Regel gibt es dann eine Skype-Konferenz, wo dann der entsprechende 3D-Artist mit dem Mediziner, jeder hat seinen eigenen Themenbereich, also der eine Mediziner kümmert sich vielleicht um das vaskulare System, also Herz-Kreislauf, Arterien, Venen und gibt dann entsprechend einen Artist, der sich darum kümmert und die arbeiten dann eng zusammen, um das dann Schritt für Schritt, was ein sehr, sehr mühseliger Prozess ist, an den Punkt zu bringen, wo es korrekt ist und momentan ist unser Ziel halt, dass es ein Level erreicht, wo Medizinstudenten dann damit lernen können.
Und das 3D-Rendering, das ist ja sowohl der Vor- als auch der Nachteil. Man kann alles machen, hast du ja eben auch gesagt, du zeigst die Bilder, die man eben so gar nicht fotografieren könnte. Aber der Nachteil ist, man muss eben auch alles machen, weil du hast ja in dem Programm erstmal einen luftleeren Raum, wo nichts vorhanden ist. Modellierst du alles selber oder? Also ich weiß schon, du hast ein Team, was mittlerweile auch für dich modelliert oder kaufst du auch fertige Modelle ein oder wie ist da so die Balance?
Ich modelliere nicht mehr selber, schon seit 5-6 Jahren nicht mehr, weil es die Zeit einfach nicht hergibt. Es ist halt ein handwerklicher Prozess am Ende des Tages und der sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also Beispiel ist das Muskelsystem, an dem wir jetzt arbeiten. Der 3D-Artist, der daran Vollzeit arbeitet, ist jetzt seit 16 Monaten damit beschäftigt und es ist noch nicht fertig.
Ich habe immer noch kein fertiges Muskelsystem. Ja. Ich habe schon Muskelbilder bei dir.
Genau. Gesehen. Wir haben mal von einer Firma ein Anatomie-Modell lizenziert. Das ist aber auch die einzige Ausnahme. Ansonsten nehme ich eher Abstand davon. Also ich bin ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst immer, was zum Beispiel bei TurboSquid oder ähnlichen Anbietern zu kaufen, weil ich aus der Erfahrung mit anderen Projekten weiß, man kann nie so genau wissen, wo kommt dieses 3D-Modell jetzt her, was wurde als Vorlage genutzt, was wurde für die Texturen eventuell genutzt und wenn sich dann rausstellt, dass es vielleicht irgendwo vom Design her abgekupfert wurde und die Textur wurde von Google Images runtergeholt, und dann ist man bei den Agenturen relativ schnell der schwarze Peter und dann ist der Account auch ganz schnell zu.
Hast du da schon mal negative Erfahrungen gehabt?
In der Tat. Wir hatten einen Mitarbeiter, der Comicfiguren gemacht hatte vor einigen Jahren in 3D für uns. Und es war eine Phase, wo wir einfach mal andere Sachen auch ausprobieren wollten, außer Medizin. Und die waren dann im Endeffekt der Firma Dreamstime einigen ihrer Figuren zu ähnlich. Und da wurde dann mein Account bei Shutterstock von einem Tag auf den anderen geschlossen. Und nur aufgrund meiner Verkäufe und meines persönlichen Kontaktes mit einer Mitarbeiterin habe ich das Ganze dann noch rumreißen können. Und das möchte ich nicht nochmal erleben.
Also ich versuche gerade nachzufinden, Dreamstime hat sich bei Shutterstock beschwert.
Nein, die Firma Dreamworks. Also, habe ich Dreamstime gesagt?
Ja, genau.
Nee, dann die Firma Dreamworks, ja. Dreamworks Animations.
Das kommt davon, wenn man zu sehr... Ich tippe auch manchmal Microstock statt Microsoft.
Ja, ja.
Okay. Nee. Also genau, Dreamworks, die Zeichentrickfirma.
Genau. Okay. Und denen war da was zu ähnlich und ja.
Und du hattest das nicht auf dem Schirm, weil du die Figur nicht kanntest?
Nee, man kann nicht alles kennen. Also ja. Das ist wirklich... Und deshalb habe ich dann auch für diesem ganzen Thema Comic-Charaktere Abstand gehalten und habe mir gedacht, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wir machen nur Medizin und dabei bleiben wir jetzt auch. Und da kenne ich mich aus und da weiß ich, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, irgendwo was abzukupfern, weil der Mensch ist immer gleich in der Regel.
Ich würde auch fast behaupten, beobachten, dass du oder ihr als Team schon so eine Art Signature-Look habt, ne? So, ich sag mal, so ein dunkelblauer Hintergrund, der zum Hellblau verläuft. Der Mensch ist so ein noch helleres Blau, transparenter als Outline. Die Knochen sind so halbgrau durchsichtig und dann der, ich sag mal, der Schmerzbereich oder so leuchtet halt im Verlauf von Orange nach Rot hin.
Genau, das ist so der Klassiker, der sich natürlich am meisten verkauft hat und wo wir auch, oder wo ich dann damals auch mit angefangen habe, was heute tausendfach kopiert wurde schon. Wir haben natürlich über die Jahre auch viele andere Sachen ausprobiert. Aber es stimmt schon, ist wahrscheinlich das, was man am ehesten mit mir oder mit uns verbindet.
Aber was war das für eine Entscheidung? Also wieso sagt man, also war das Zufall, dass du gesagt hast, ich nehme einfach blau, hätte es auch grün oder ein lila Hintergrund werden können?
Haben wir sogar im Portfolio grün und lila. Aber man probiert einfach am Anfang aus und sag mal so den Hintergrund auszutauschen und da ein bisschen rumzuspielen, ist natürlich dann im 3D-Bereich relativ einfach. Und man sieht dann ja einfach, was verkauft sich gut und was nicht und danach richtet man sich. Also das ist ein organischer Prozess. Und, ja, man entwickelt sich dann natürlich irgendwo weiter, man guckt, was sich gut verkauft und versucht natürlich dann auch da dem so ein bisschen nachzugehen.
Und wenn du beim Arzt bist, ich fand die Hypochonder-Anekdote ganz interessant. Ich vermute mal, du wirst ja dann ständig in den Broschüren, Flyern, Postern Werke von dir wiedererkennen.
Ja, das stimmt, klar. Es ist auch immer interessant, beim Arzt sich die Broschüren anzugucken oder wenn man irgendwo die Illustrierten am Flughafen zum Beispiel sieht, da gucke ich dann auch ganz gerne mal nach. Da sieht man dann auch öfter was. Das ist schon immer ganz interessant. Manchmal hat man dann auch so Erlebnisse, man geht in die Apotheke und findet gerade ein Plakat zum Thema Norovirus, war das, glaube ich. Schützen Sie sich jetzt, fragen Sie hier nach. Und dann gab es da eine Illustration, eine große von mir. Und es war aber ein HI-Virus und kein Norovirus. Und das war auch eigentlich in der Illustration so beschrieben. Ich hatte dann auch die Dame da mal angesprochen und die war aber nicht so freundlich. Ich fand das, glaube ich, nicht so witzig, aber ja. Ist dann schade, wenn das dann so missfremdet wird.
Was passieren die Fehler dann eher auf der Anwenderseite?
Ja, also ich bekomme schon noch öfter E-Mails von Werbeagenturen oder Grafikern, die dann fragen, können Sie uns mehr zu diesem Bild sagen, was das genau ist, was da genau drauf passiert und ist es eine akkurate Illustration und welcher Virus ist das? Und also da entstehen schon öfter Fragen, aber es wird jetzt anscheinend nicht jedes Mal nachgefragt, sondern manchmal einfach gemacht.
Das ist auch ein sehr guter Übergang, weil wir hatten im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, du hast schon, ein Jahr ungefähr oder so kaum was hochgeladen bei den Microsoft-Agenturen.
Genau.
Was war da der Grund?
Mit der Zeit, und das verdanken wir auch den Agenturen, sind die Auftragsanfragen immer mehr geworden. Und über die vielen Jahre hat man sich dann offensichtlich auch einen gewissen Namen gemacht, so dass die Kunden dann auch immer größer wurden und die Projekte auch immer umfangreicher. Und da bleibt dann irgendwie am Ende des Tages nicht mehr so viel Zeit.
Also sind es dann eher Anfragen wie, kannst du hier die Farbe der Knochen ändern oder eher was ganz anderes, so wir wollen diesen Look, aber mit einer bestimmten Krankheit, die du noch nicht im Portfolio hast?
Das ist beides. Es sind in der Regel zum größten Teil Werbeagenturen, die dann den Pharmakunden haben, oder es ist das Pharmaunternehmen selbst. Und hin und wieder bekommt man die Anfrage, kannst du mir eine andere Perspektive rendern oder einen anderen Hintergrund. Diese Kunden sind dann aber in der Regel auch der Auffassung, dass man das dann zu demselben Preis bekommt, wie das, was man für das Bild in der Agentur bezahlt.
Das kenne ich. Ja. Wie gehst du damit um?
Ja, ich erkläre natürlich, versuche dann immer zu erklären, dass das natürlich dann eine Auftragsarbeit ist und dass man das nicht damit vergleichen kann. Gibt dann einige, die das verstehen, andere, die werden dann auch regelrecht sauer und manchmal dann auch nicht mehr so ganz sachlich. Ist dann halt so. Aber ansonsten sind es natürlich viele Projekte, wo es dann wirklich um die Illustrationen einer ganzen Reihe von Broschüren oder Kampagnen geht, zum Thema zum Beispiel Fußkrankheiten oder zum Thema Krebs, oder es sind große Animationsprojekte, wo es dann darum geht, ein Produkt von einem Pharmaunternehmen in die Szene zu setzen und dem Patienten zu zeigen, wie das genau funktioniert. Wir hatten zuletzt ein Projekt mit der Zusammenarbeit einer großen Klinik in London, die hauptsächlich Hüftimplantate implantiert. Und da ging es dann darum, das als ansehnlichen Prozess darzustellen, weil wir bekommen dann die realen Aufnahmen mit der GoPro aus der Chirurgie und aus dem Operationssaal. Und das möchte kein Patient sehen, weil am Ende des Tages ist ein Patient auch immer ein Kunde für, ich sag mal, solche Operationen, die jetzt vielleicht nötig sind, aber wo der Patient auch immer noch abwägen kann. Und gerade die, und auch wenn es dann in den Bereich Schönheitschirurgie geht, wo das ja noch extremer ist, wo es nicht auf das Leben ankommt, sondern wo man es dem Kunden und dem Patienten halt verkaufen muss, gerade die möchten es dann schön darstellen und illustrativ darstellen. Und so aus dem Bereich kommen dann auch in der Regel die Aufträge.
Und das ist dann auch das, was du zeitlich bevorzugt hast?
Ja, bevorzugt. Eigentlich mag ich die Arbeit für die Agenturen sehr. Es ist halt ein passives Einkommen. Man kann selber entscheiden, was man macht. Aber im Vergleich mit anderen Branchen ist es natürlich auch mittlerweile für den Contributor etwas frustrierend geworden, dass die Royalties doch sehr, sehr gering sind. Also wir haben ja auch schon zwischendurch mal Apps produziert und wenn man dann dort eben 70% oder 80% bekommt und man vergleicht das mit den Agenturen, dann ist die Motivation manchmal dann auch nicht mehr so groß.
Ja, du bist ja jetzt seit auch über 10 Jahren dabei, ne? Mhm. Hast auch einige Agenturen kommen und gehen sehen, nehme ich an.
Ja.
Ich kenne es, ich kriege in regelmäßigen Abständen Anfragen von neuen, total, also mir total unbekannten Agenturen, dass die jetzt der neue Platzhirsch auf dem Markt sein wollen. Ob man denn da mitwachen wolle, kriegst du das auch und wie gehst du damit um?
Interessanterweise gar nicht. Also es gibt so ein paar hartnäckige Agenturen, die immer mal wieder anfragen, ganz wenige aber. Aber so neue Agenturen gar nicht.
Ja. Nee. Erstaunlich.
Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sehen die auch Medizin nicht als irgendeine Nische, die sich verkauft oder vielleicht sind die mehr auf Fotos spezialisiert.
Das mag sein, ja.
Ich denke, es ist wahrscheinlich für eine Agentur auch einfacher, das zu vermarkten, wenn man hat ein Produkt und das ist Fotografie und Illustration ist ein kleiner Teil im Verhältnis zu den vielen Millionen Fotos und Medizin ist ein noch viel kleinerer Teil. Ich weiß nicht, wie relevant das im Großen und Ganzen für die Agenturen ist.
Und du bist halt einer der wenigen, der diese ganz spezialisierte Nische bedient.
Ja, ich habe das Gefühl so wirklich auch, dass wir einer der wenigen sind, die das auch wirklich ernst nehmen. Es gibt natürlich mittlerweile viele, die sich von 3D-Plattformen halb akkurate 3D-Modelle der menschlichen Anatomie gekauft oder lizenziert haben und damit dann Illustrationen rendern, was dann natürlich auch sehr einfach ist, sich ein Modell zu kaufen und das in ein paar Positionen zu drehen und es dann zu rendern. Allerdings sind diese 3D-Modelle oft nicht sehr akkurat und das finde ich dann auch immer schade und ich frage mich auch immer, wie geschäftsschädigend das vielleicht für jeden ist, der sich die Mühe macht, das akkurat zu machen. Weil wenn natürlich der Kunde eine Illustration kauft in der Agentur, verbindet er die Illustration vielleicht eher mit der Agentur und nicht mit einem speziellen Zulieferer. Und wenn diese sich dann als nicht akkurat herausstellt, weiß ich nicht, inwiefern das die Reputation jetzt von der Agentur schädigt oder von dem einzelnen Zulieferer und im Endeffekt vielleicht sich auch auf die Gesamtsumme der Verkäufe im medizinischen Bereich auswirkt.
Ich gehe mal davon aus, dass du oder ihr genauso akkurat wie ihr die Bilder rendert, ihr sie auch verschlagworten müsst, damit die Kunden natürlich das korrekte Bild finden zu ihrem Thema.
Es ist super wichtig und ich bin da mittlerweile auch der Meinung, weniger ist mehr. Und natürlich kann man dann auch immer wahnsinnig viele Stichwörter sich aus den Fingern saugen. Aber ich denke, dass es da gerade, dass man sich so in der Nische bewegt, oft ist es ein sehr spezielles Thema und da reichen dann einige wenige gute Schlagwörter.
Was heißt wenig für dich? Wie viel Nutzen du?
Also die 50 erreiche ich wirklich sehr, sehr selten. Meistens bin ich eher bei vielen Bildern unter 20. Das kommt wirklich ganz darauf an, je spezieller das Thema wird, desto weniger kann man natürlich an Stichwörtern nutzen. Und wenn es jetzt um einen speziellen Virus geht, dann bleibt es garantiert unter 20.
Und machst du das selbst oder in-house oder outsourcest du das?
Nee, wir haben da immer jemanden gehabt, der sich darum gekümmert hat.
Und guckt da dann auch ein Arzt nochmal rüber?
Nee, also in der Regel werden die Illustrationen schon so verschlagwortet, dass das klar ist, worum es geht. Und ansonsten ist es halt ein Erfahrungsprozess, ein Einarbeitungsprozess, bis das stimmt.
Und du hast ja alleine angefangen, ne, als Ein-Person. Und wie groß ist dein Team jetzt ungefähr?
Momentan sind wir 8 Leute.
Und wer war sozusagen der erste Einstieg? Also wo war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt brauche ich noch jemanden, der mir da was abnimmt?
Also ich habe immer schon über Outsourcing-Plattformen Leute gesucht und auch Leute gehabt. Ich habe, glaube ich, das erste Mal 2008 dann damit angefangen. Damals war es noch Elance, das gibt es heute nicht mehr. Und da habe ich dann konkret nach 3D-Artists gesucht, die modellieren. Hm. Und das erste Thema waren Bugs, also alles mögliche an Kleinvieh, an Zecken, Milben, so die Klassiker, Bedbugs, so diese kleinen Bettwanzen. Hm. Sowas habe ich dann machen lassen und das hat für mich sehr gut funktioniert, so dass ich das immer weiter ausgebaut habe.
Und arbeitest du halt eher so mit Freelancern oder stellst du auch Leute richtig an?
Ja, alles Freelancer. Okay. Alles Freelancer. In Deutschland gute 3D-Artists zu bekommen, ist schon schwierig. Die meisten arbeiten dann eher in der Games-Branche oder Filmbranche. Und die wirklich guten sind in der Regel ausgewandert. Es gibt natürlich auch noch immer sehr gute 3D-Artists in Deutschland, aber jemand, der wirklich Interesse an Medizin oder Anatomie hat, das ist sehr, sehr schwierig zu finden. Und es bedarf einer gewissen Leidenschaft daran oder eines starken Interesses. Wenn man jetzt einen Mitarbeiter hat, der wirklich über ein Jahr oder länger nur am Skelett arbeitet oder nur an den Muskeln und man bekommt jeden Tag wieder Korrekturen von den Medizinern, das ist ein sehr repetitiver Prozess, es ist nicht sehr kreativ, es ist letzten Endes ein Handwerk und es ist sehr mühselig. Und dafür muss man schon die richtigen Leute haben und das hat sehr, sehr lange gedauert und wir haben das Team auch mehrmals ausgetauscht, bis wir dann ein Team hatten, das auch so zusammen funktioniert hat.
Und wie oder woran erkennst du einen guten 3D-Artist? Siehst du das schon am Portfolio oder?
Am Portfolio sieht man die technische Qualität und da kann man natürlich schon mal aussortieren. Und dann geht man aber ins persönliche Gespräch und da kann man dann natürlich auch nochmal gucken, passt das, passt man zusammen, hat derjenige Interesse, kann er sich das vorstellen. Das ist natürlich im Endeffekt jetzt auch noch nicht ausschlaggebend, aber man probiert dann einfach. Und ich habe viel probiert über die Jahre und ich habe bestimmt mit über 100 Freelancern zusammengearbeitet und letzten Endes sind es dann vielleicht 10, mit denen es dann wirklich gut funktioniert.
Jetzt hast du den festen Stamm, auf die du dich verlassen kannst.
Genau, und das läuft super. Und die sind auch einfach Gold wert. Also, und das ist auch vom finanziellen Faktor her kein Unterschied, ob er jetzt festangestellt wäre oder Freiberufler. Und die Leute, die gute Arbeit machen, die kann man auch gut bezahlen, und damit sie einfach auch loyal bleiben und bei einem bleiben.
Und zusätzlich zu den Microstock-Agenturen hast du ja schon die Science Photo Library erwähnt.
Genau.
Erzähl mal, wie diese Zusammenarbeit entstanden ist.
Ich glaube, es war diese Zeit, wo Getty Images mit, hieß es Flickr?
Ja.
Genau, zusammengearbeitet hatte und es dieses Programm gab, dass man bei Getty reinkam. Und ich hatte vorher schon versucht, mehrmals irgendwie an Getty ranzukommen.
Das hat aber der größte Player.
Sehr genau. Mhm. Also ich dachte mir einfach, okay, kann ich mein Geschäft expandieren? Das ist vielleicht noch eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren neben den Microstock-Agenturen. Und ich habe es aber auf allen Wegen probiert, über LinkedIn die einzelnen Leute angeschrieben, den offiziellen Weg mehrmals gegangen. Aber Getty hat mich da nicht reingelassen. Also ich weiß nicht, ob ich durch die Microstock-Agenturen einfach ein rotes Tuch war, aber es hat halt nicht funktioniert. Und im Endeffekt habe ich mich dann bei der Science Photo Library beworben und da ist es dann auch sehr schnell zu einer Zusammenarbeit gekommen.
Und die wollen eine Exklusivität, dass du exklusives Material lieferst?
Ja, genau. Genau, da war von Anfang an war klar, dass das exklusiv sein musste. Und ich hatte aber sowieso schon eine exklusive Kollektion von ca. 1000 Illustrationen vorbereitet, weil ich mich damit eben bei Getty beworben habe. Und ich wusste, dass wenn ich angenommen werden sollte, dann würden die eben auch verlangen, dass das exklusiv ist.
Und wie trennst du das? Weil der menschliche, also wenn du meinst, es soll alles anatomisch korrekt sein, der menschliche Körper sieht nun mal so aus, die Muskeln und Knochen, was auch immer. Also das kannst du ja nicht unterschiedlich machen. Ist es dann nur der Look oder die Art der Krankheit, die du darstellst?
Oder? Es sind sogar zum größten Teil unterschiedliche 3D-Modelle. Also es gibt wirklich 3D-Modelle, wo man, also wenn wir was für die Microstock-Agenturen produziert haben, dann habe ich irgendwo ein Budget im Kopf, was möchte ich dafür ausgeben. Wenn wir jetzt die Reihe machen, wir haben zum Beispiel 36 Modelle von menschlichen Föten, das ist relativ viel Arbeit. Die müssen alle modelliert werden, die müssen texturiert werden, die werden gerickt, sprich dafür vorbereitet, dass sie animiert werden können. Sie werden dann noch animiert. Und da haben wir zwei Varianten von. Wir haben einmal die Microstock-Variante, die ist akkurat und sieht hübsch aus, aber in der Variante für Getty Images beziehungsweise der Science Photo Library steckt einfach nochmal wesentlich mehr Detail drin und mehr Arbeit, gerade im Texturing und
also die Detailstufe,
ja, genau, sich genau, vor. Genau. Und auch beim Rendering, wir haben eine Render-Farm, worüber die Renderings alle laufen und da wird dann einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit veranschlagt, einfach um die Qualität nochmal ein bisschen
länger höher zu schrauben.
Ja. Naja, also man kann halt dann ein bisschen mehr raushauen bei den Details, bei, sag mal so, es sieht immer ein bisschen hübscher aus, wenn man zum Beispiel Tiefenunschärfe im Renderer wirklich berechnet, anstatt ein Layer rauszurendern und das in Photoshop dann zu faken. Und ja, da ist einfach dann, sagen wir mal, mehr Budget da. So, das ist der Hauptunterschied. Und ansonsten versucht man natürlich auch irgendwo einen anderen Style zu haben und sich ein bisschen mehr Mühe zu geben oder mehr Zeit zu investieren.
Wie viele Bilder hast du da jetzt?
10.000.
Zusätzlich, ja,
genau.
Ein Drittel ungefähr.
Genau.
Und ist die Einkommensverteilung dann ungefähr identisch oder würdest du sagen, man verdient da schon noch mehr?
Ja, leider muss ich sagen, dass ich da nicht mehr verdiene. Also es ist vergleichbar zu Microstock.
Okay. Jetzt kommen wir mal ein bisschen Nerd-Talk.
Ja.
Tech-Talk. Du hast deine Renderfarm schon erwähnt.
Genau.
Mit was für einer Hardware hast du angefangen?
Ich habe mit einem einzelnen Rechner angefangen. Und damals mit dem Scanline-Renderer, also mit dem Standard-Renderer von 3ds Max, ging das auch relativ gut, weil man in der Regel weniger als eine Minute Renderzeit hatte und man hat auch wirklich dann nur das gemacht und gerendert, was auch diese eine Minute nicht überschreitet. Man hat dann eine Minute gehabt, die man eben gewartet hat und dann war das Bild fertig und das ist natürlich dann anders. Irgendwann habe ich dann die ersten Consumer-PCs gekauft, das waren 5 Stück. Das waren, glaube ich, noch mit i3-Prozessoren und für eine Renderfarm natürlich nicht unbedingt super geeignet, aber hat funktioniert und habe dann die erste größere Workstation im Eigenbau zusammengebastelt. Das war 2007 oder 2008. Das war ein Hubschrauber, war das Teil. Das hat so viele Lüfter gehabt und es war einer der ersten Workstations mit 2 CPUs, 2 Xeon CPUs drin. Und ich glaube, ich hatte damals 16 GB Arbeitsspeicher. Und das war für die Zeit schon relativ viel. Und das hat dann natürlich den ganzen Renderprozess beschleunigt. Ich habe noch zu dem Zeitpunkt dann mit V-Ray angefangen, was dann auch die Qualität der Bilder gesteigert hat.
Das hat die Zeit dann wieder relativiert.
Ja, genau.
So Mist, dauert genauso
lange. Im Endeffekt war es nichts anderes. Ja, dann irgendwann die i3s mit i7 ausgetauscht. Eine neue Renderfarm, wieder 5 Maschinen. Und heute sind es auch, die ganze Renderfarm besteht nur noch aus Dual Xeon Workstations. Und
das hast du in-house?
Genau, genau.
Und wird das dann nicht warm irgendwann?
Nee, es geht eigentlich. Sind alle wassergekühlt. Und sag mal, wenn man richtig hochgradig professionell arbeiten möchte, dann würde man sich wahrscheinlich einen Rack hinstellen und den mit Einheiten vollballern. Und das wäre natürlich dann wirklich richtig laut und
Aber stehen die noch in deinem Arbeitszimmer?
Genau,
oder?
Die stehen im Büro. Genau, die stehen im Büro.
Also hier wird es ja bei meinen Rechnern schon manchmal.
Ja, im Winter ist es nicht schlecht, im Sommer denkt man sich dann auch manchmal, okay, vielleicht stelle ich sie doch noch nebenan, aber noch geht es. Und mittlerweile laufen sie auch 24/7, gerade bei Animationsprojekten. Es ist natürlich dann sehr aufwendig, aber es wird halt nichts mehr auf der eigenen Workstation berechnet.
Okay. Und du hast schon erwähnt, dass du als Software 3D Max verwendest.
Genau.
Bist du da einfach reingerutscht oder hast du dich bewusst dafür entschieden?
Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich habe damals mit 3D Max ja schon sehr früh angefangen. habe mich da immer für interessiert, habe dann schon für Spiele 3D-Modelle gemacht und habe auch privat das einfach als Hobby gemacht, habe Sachen gerendert, wo ich gerade drauf Lust hatte. Und es war in einem Praktikum, ich glaube, da war ich 15, da hat mich der Chef dann mal einen Tag, also es war in der Werbeagentur, hat er mich mal einen Tag in seinen Rechner gelassen und dann konnte ich 3ds Max das erste Mal ausprobieren. Und für mich war das eine Offenbarung. Ich hatte vorher schon ein Buch darüber, obwohl ich die Software selber nicht hatte, gelesen und immer wieder gelesen und das verinnerlicht. Und so konnte ich dann mich an den Rechner setzen und es direkt irgendwie umsetzen. Und das war eine super spannende Zeit.
Und hast du andere Software hier wie Cinema oder Blender auch mal ausprobiert? Oder?
Ja, natürlich. Gerade am Anfang und als Schüler hat man natürlich nicht das Geld, um sich so eine teure Lizenz zu kaufen. Und da hat man mit Blender rumgespielt und damals noch mit Milkshape. Ganz wilde Modeling-Software und weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ich habe dann auch mal Maya eine Weile ausprobiert und Softimage. Aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche, es sind auch nur Polygone und die eine Software hat ein paar mehr Features, die andere ein paar weniger, bei der anderen ist der Workflow ein bisschen anders. Natürlich hat jede Software so einen speziellen Einsatzgebiet, also Maya halt mehr im Film und Fernsehen und 3ds Max mehr in der Games-Branche oder Cinema 4D oft in deutschen Werbeagenturen. Aber bei mir ist es einfach 3ds Max geblieben, einfach weil man sich da gut auskennt und es war meine erste 3D-Software und
die Lernkurve ist, glaube ich, auch enorm bei diesem Programm.
Ja, das ist ja immer mehr geworden und ich glaube heute, ich bin da raus, also ich weiß noch, wie man rendert und
Und als Render-Engine bist du jetzt bei V-Ray
geblieben. Genau.
Und auch da andere, also ich kenne das von meinem Render-Typen, das scheint irgendwie so ein Hobby zu sein, verschiedene Renderer auszuprobieren, so Octane und Unreal und was es da nicht noch alles gibt.
Ja, klar, es gibt viele, viele verschiedene Renderer, die dann unterschiedliche Rendermethoden unterstützen, unterschiedliche Shader, Materialien, sind unterschiedlich schnell, haben unterschiedliche Effekte. Das ist dann wirklich die Frage, wofür möchte man das einsetzen, was möchte man machen? Da hat jeder so seine Präferenzen.
Steht hier noch in meiner Liste, aber eigentlich hast du schon gesagt, Medizin studiert oder sowas hast du nicht.
Ne? Nee,
du bist da totaler Quereinsteiger sozusagen.
Absolut.
Okay, aber das Wissen ist im Laufe der Jahre gewachsen.
Ja, das ist dann zwangsläufig so. Also ich hätte es sicherlich interessant gefunden, wenn es einen Studiengang gegeben hätte, wo man nur Anatomie lernt. Ich war jetzt mittlerweile natürlich auch schon an verschiedenen Unis und wir haben dann auch schon Schädel auseinandergesägt und uns Organe angeguckt und ich habe schon viele, viele Knochen in der Hand gehabt, was super faszinierend ist und man verliert auch selber so ein bisschen die Scheu davor oder ich kann mir auch beim Mittagessen dann so eine Hüft-OP angucken. Also ich habe dann da nicht mehr so das Problem mit, da distanziert man sich irgendwann mit, das ist halt an Arbeit und ja.
Okay. Die Science Photo Library hat es schon erwähnt. Gibt es nicht noch auch andere Medizinagenturen, die für deine Art von Material passen würden?
Ja, es gibt sicherlich noch einige. Einige sind einfach nur noch existent und werden nicht mehr gepflegt. Andere sind Privatboutiquen mehr oder weniger, die ihre Illustrationen oder ihre Library dann auch bei anderen verkaufen. Ich glaube, momentan gibt es noch Science Source. Die Science Picture Library gibt es, ansonsten Medical RF. Das sind aber in der Regel alles selber Firmen, die das auf eigene Kappe produziert haben. Und die einen machen heute noch was mehr oder weniger. Manche sind halt in andere Geschäftsfelder abgewandert und machen heute Apps. Oder.
Und verkaufst du auch selbst, also direkt?
Nee. Ich habe das mal probiert, habe eine andere Firma gegründet und wir hatten eine eigene Agentur. Haben auch exklusiv dafür Bilder produziert. Mhm. Aber ich denke, es waren vielleicht A, zu wenige Bilder und B, wir haben jeden Euro ins Marketing gesteckt und es ist im Endeffekt kein Gewinn hängen geblieben, weil in der heutigen Zeit der Digitalisierung, denke ich, gilt es umso mehr the winner takes it all und es gibt dann die Top 3 vielleicht, unter denen sich dann der Gesamtumsatz aufteilt und der erste nimmt sich vielleicht die 75%. Bei den Stockagenturen teilt sich das vielleicht noch ein bisschen homogener auf, aber man hat ja in der ganzen Zeit, in den Jahren noch ganz andere andere Firmen gesehen, die das versucht haben mit einer eigenen Agentur. Ich sag nur Telekom und Polylux. Und
ich habe es ja auch probiert.
Ja. Aber das war nicht so. Also, nee, sehr viel Zeit reingesteckt, sehr viel Geld rein investiert, aber da ist nicht viel bei rumgekommen.
Und bei den Top-3-Agenturen sozusagen sind Shutterstock, Fotolia, / Adobe Stock und was wäre die dritte?
Ja, vermutlich Getty Images und iStock.
Okay. Wenn du jetzt die Chance hättest, 10 oder meinetwegen 11 Jahre zurückzuspringen und irgendwas anders zu machen, was würdest du jetzt so im Nachhinein anders aufziehen?
Ich hätte mir, glaube ich, manchmal mehr Mut gewünscht und früher expandiert und es früher größer aufgezogen. Am liebsten würde ich 15 Jahre zurückspringen und hätte dann schon das Wissen gehabt, was ich heute habe. Das wäre phänomenal, wenn ich dann von manchen höre, wie es vor der Microstock-Zeit war und wie viel Umsatz manche dann mit medizinischen Illustrationen gemacht haben. Das ist schon dann wirklich so der Goldrausch gewesen, glaube ich. Ich kenne da Daten von manchen Firmen, die haben pro 3D-Rendering, also medizinisch, $600 pro Bild pro Jahr gemacht. Und das sind Werte, die kommt heute keiner mehr ran. Das ist
traumhaft,
ja. Das ist utopisch, aber so war das vor Microstock und es gab natürlich weniger Anbieter.
Wenn du an dein Portfolio denkst, was ist da so dein Lieblingsbild?
Ich denke, die Fötusillustration.
Warum?
Vermutlich ein persönlicher Bezug. Einerseits, dass ich selber vor 3 Jahren Papa geworden bin. Auf der anderen Seite haben wir das auch schon mit Apps probiert. Ich habe eine Firma gehabt, mit der wir einerseits angefangen haben, eine Anatomie-App zu produzieren, basierend auf unserem 3D-Modell. Und das hat sich relativ schnell zu aufwendig herausgestellt. Und
also die gibt's auch jetzt nicht im Markt?
Nee. Und wir haben dann gesagt, dann lass uns doch einfach nebenbei noch eine kleine App vorher machen, die wir erstmal rausbringen. Daraus ist dann auch ein Jahresprojekt geworden. Und wir haben eine Schwangerschafts-App gemacht, in der man seinen aktuellen Status, oder den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes sehen konnte als 3D-Modell.
Gibt es die noch?
Nein, die gibt es nicht mehr. Die haben wir dann rausgebracht in den App Store für iPad und iPhone. Mhm. Und es ist auch an unseren Erwartungen vollkommen vorbeigegangen. Und es war vermutlich auch viel zu spät. Es war 2012. Ich glaube, so dieser Boom im App Store war dann auch schon vorbei. Wir sind dann da noch mit Gewinn aus der Sache rausgekommen, indem wir die App an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen konnten. Und dadurch war das alles nicht so tragisch, aber da hing das Herz schon sehr dran. Das war eine sehr, sehr schöne App und meine Frau war dann auch kurz danach schwanger und ja, das war schon schön.
Und zum weniger schönen Thema, wenn Leute deine Bilder klauen bei so viel Lizenzen, die du verkauft hast, wird das zwangsläufig der Fall sein, nehme ich an. Wie gehst du damit um?
Gar nicht. Beide Augen zu.
Augen zu und durch.
Also ich habe einfach nicht die Zeit, mich damit noch zu befassen. Es sind einfach zu viele. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das kontrollieren soll. Also ich weiß, dass es da den einen oder anderen Service oder Anwalt gibt, der ihn da gerne unterstützt. Aber da würde einfach die Zeit fehlen. Und im Endeffekt ist es so, verhindern kann man es eh nicht. Das ist in der Filmbranche oder Gamesbranche ähnlich. Es gibt halt einen gewissen Kollateralschaden und der lässt sich schwer umgehen.
Wenn jetzt jemand ebenfalls mit seinen 3D-Renderings, also jetzt nicht unbedingt medizinische, sondern generell 3D-Renderings verkaufen will, was wäre so dein Top-Tipp, auf was man achten muss, wenn man in der Branche erfolgreich sein will?
Man muss schnell sein und viel produzieren können. Ich denke, das ist für die Branche super wichtig, weil nun mal die Preise der Bilder halt auch sehr niedrig sind, also darf der Aufwand nicht riesig sein. Man sollte sich auf jeden Fall spezialisieren, ganz wichtig. Und die Qualität sollte natürlich auch herausstechen. Allerdings ist es schwierig, das so zu sagen, weil ich auch jemand bin, der eher manchmal auch in Kauf genommen hat, dass die Qualität vielleicht ein bisschen niedriger ist, als es möglich wäre, als es machbar wäre. Und dafür aber dass ich dafür einen größeren Output habe, weil es einfach irgendwo ein Massenmarkt ist und es kommt halt dann auch drauf an, dass wir am Ende des Tages eine gewisse Menge an Bildern produziert haben. Und wir machen dann natürlich gerne für Kunden Dinge, die wesentlich aufwendiger sind. Und da kann man auch für eine einzelne Illustration gerne ein oder zwei Wochen veranschlagen. Das ist natürlich für die Microstock-Agenturen nicht denkbar.
Ja.
Und das ist auch, denke ich, ein Faktor, warum viele 3D-Artists gar nicht diese Branche gar nicht auf dem Schirm haben oder gar kein Interesse daran haben. Also ich kenne auch viele, denen ich das schon empfohlen habe, die das ausprobiert haben, die aber relativ schnell gesagt haben, meins ist das nicht. Weil man muss einfach produzieren. Man ist dann eine Bilderfabrik und kein Künstler mehr.
Das ist ein Massenmarkt.
Ja.
Und Filme machst du ja auch noch, ne? Ist jetzt ab und zu schon mal angeklungen. Da habe ich jetzt die Zahlen nicht auf dem Schirm. Wie viele Filme hast du ungefähr?
Es sind, glaube ich, knapp 1000. Und das, ich habe dann da irgendwann mit angefangen, ganz früh mal 50 Stück gemacht. Und das war aber sehr von den Umsätzen sehr unbefriedigend. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, manchmal muss man einfach ein bisschen was rein investieren und sich festbeißen, bevor es irgendwas bringt. Und habe dann nochmal, glaube ich, 300 oder 400 produziert. Und das hat sich dann aber erst über die Zeit entwickelt, dass das Verkäufe gebracht hat. Das hat eine Weile gedauert. So dass ich dann zu dem Zeitpunkt nochmal entschieden habe, nochmal 500, 600 weiterzumachen. Und ich muss sagen, das ist, heute hat sich das gut entwickelt.
Und verkaufst du die auch bei den gleichen Agenturen oder hast du nochmal eine extra Agentur?
Die extra Agentur wäre dann als einzige zu nennen Pond 5.
Ja.
Und ansonsten sind es die gleichen Agenturen.
Und renderst du aber auch mit der gleichen Renderfarm, weil es dauert ja nochmal substanziell länger.
Ja, das stimmt. Die Auflösung ist natürlich geringer. Also am Anfang haben wir natürlich ausprobiert 4K. Bin natürlich von dieser Entwicklung nicht ganz so angetan. Und wenn ich jetzt schon höre, dass manche Firmen oder manche Filmproduzenten ihre Animationsfilme in 8K produzieren, dann weiß man, wo die Reise hingeht. Und das bedeutet aber natürlich für uns, wenn der Kunde letzten Endes erwartet, ich möchte 4K oder 8K und am besten dann noch 60 FPS. Das ist natürlich dann, 60 FPS bedeutet doppelte Renderzeit. Ja. 4K bedeutet vierfache Renderzeit. 60 FPS und 4K achtfache Renderzeit. Also
ja,
das ist dann natürlich eine Entwicklung, da kommt man mit der Hardware gar nicht hinterher.
Also machst du jetzt gar nicht oder nur für die Bestseller? Oder?
Doch, wir haben schon einfach mal, ich glaube, als wir diesen Batch von 400, 500 Animationen gemacht haben, haben wir die Hälfte 4K gemacht, die andere Hälfte haben wir in Full HD gemacht, um einfach mal anzutesten, wie sind die Verkäufe. Und in der Regel, bei mir ist es zumindest so, dass die Full HD noch die 4K-Verkäufe übersteigen.
Aber es sind auch unterschiedliche Motive? Oder?
Es sind unterschiedliche Animationen, aber das Thema ist in der Regel dasselbe.
Okay. Nutzt du auch, also was für eine Art von Marketing betreibst du? Lässt du das komplett den Agenturen oder machst du da auch selbst aktiv was?
Nee, für 60-80% dürfen die Agenturen gerne das Marketing übernehmen. Nee, dann mache ich gar nichts. Also ich brauche auch für unsere Aufträge gar kein Marketing machen, da es wirklich alles über die Agenturen kommt oder
die googeln dann deinen Namen und finden deine Firma.
Genau, richtig.
Okay. Willst du noch über deine zweite Firma reden, wann letztes Jahr oder vorletztes?
Genau, ja, das können wir gerne kurz anreißen, aber ich denke, dass es weniger interessant ist. Wie ich schon angedeutet habe, komme ich...
Das gehört halt zu dem Werdegang.
Genau, ursprünglich komme ich aus dem Games-Bereich, bin jetzt natürlich lange raus gewesen und habe jetzt mit meinem Bruder eine Firma, mit der wir wieder auch Spiele produzieren.
Die heißt?
Brainstorm.
Und das Spiel kommt aber noch?
Genau, das wird vermutlich nächstes Jahr auf den Markt kommen.
Bin ich gespannt. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir genommen hast, nach der Gamescom noch.
Ja, danke dir, Robert.
Nach einer ganzen Woche ermüdender Gespräche, nehme ich an.
Ja.
Ja, freue mich, dass du hier warst und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.